Ich freue mich, dass wir in den Liedern auch schon ein paar von den Wahrheiten ausgedrückt haben, die wir jetzt in der Bibel auch finden werden. Die wir vielleicht dort und da auch an das erinnern, was wir jetzt gesungen haben. Passt, Marco? Wir predigen jetzt ja durch die Apostelgeschichte und die hat ja einige Kapitel. Wir werden, sind gar nicht sicher, ob wir es bis zum Ende machen werden, das wenn wir im Prediger- und Leiterteam besprechen, aber jetzt sind wir mittendrin in der ersten Gemeinde und ich möchte zum Einstieg die letzten Verse von Jochen seiner Predigt, letzten, das ist das Ende vom Kapitel 4, ab Vers 34. Das beschreibt ein bisschen, wie die ersten Christen in Gütergemeinschaft gelebt haben und wir haben ja schon gesehen, dass das nicht ein Gebot ist, dass wir das auch so müssen, sondern dass das ein Tatsachenbericht ist, wie es damals war. Und der Jochen hat auch ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig das war, dass die Gemeinde schnell wächst und Fuß fasst in der Welt, weil das waren ja am Anfang nur ein paar Leute, die hätte es ja kennen, wenn sie die alle eingesperrt hätten, war es vielleicht vorbei gewesen. Gell? Also es war so eine Turbo-Startphase. Und was wir heute sehen, ist auch fast ein bisschen eine Auswirkung von dieser besonderen Situation, in der die Gemeinde damals war. Ab Vers 34, Kapitel 4, Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Apostel brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen könnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte das Geld den Aposteln als Hilfe für die Bedürftigen. Das war so die Art, wie die miteinander gelebt haben. Die Reicheren haben dort auch freiwillig etwas verkauft und haben damit andere unterstützt. Die haben wirklich eine Gütergemeinschaft gehabt. Und heute in unserem Text, das sind die ersten 16 Verse vom Kapitel 5, da lesen wir, wie das der Ananias und die Sapphira auch machen wollten und wie das ausgegangen ist. Auch ein Mann mit Namen Ananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus: Ananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige jungen Männer, wickelten Ananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie: War das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Ja, erwiderte sie, das war der Preis. Da sagte Petrus: Wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Die erste Frage, die wir uns stellen, wo wir ganz klar verstehen müssen, ist: Was war die Sünde von Ananias und Sapphira? Die Sünde war nicht, dass sie Besitz gehabt haben. Ja, dass jemand reich ist, dass jemand Geld hat, das ist keine Schuld. Er kann auf falsche und schlechte Weise zu dem Geld gekommen sein oder auch nicht, aber allein, dass sie diesen Besitz gehabt haben, das war nicht ihre Schuld. Dass sie es verkauft haben, das war auch nicht falsch. Es ist auch nicht Schuld. Ja? Sie dürfen das verkaufen, es ist ihr Besitz. Sie dürfen mit dem umgehen, so wie sie möchten und wie es Gott Ehre macht. Und dass sie dann einen Teil davon spenden wollten, das war auch nicht ihre Schuld. Das ist auch nicht das Problem. Der Petrus macht das da ganz klar. Der hat gesagt, ihr hättet es behalten können, ihr hättet es gar nicht verkaufen brauchen, ihr hättet einen Teil geben können, das war alles kein Problem. Was ist ihre Sünde? Was ist ihre Schuld? Dass sie besser dastehen wollten. Heuchelei ist eigentlich das Wort dafür, ja? Besser dastehen wollen, als man ist. Wir sind alle soziale Wesen, wir schauen immer, wie geht es uns, was denken die anderen von uns, was denken wir von den anderen. Das läuft ständig bei uns in unserem Kopf, das sieht man in allen Kulturen, bei allen Menschen, Status, wie stehe ich da? Ja? Und es war ihnen so wichtig, dass sie gut dastehen, so wie eben dieser Barnabas da vorher, jetzt habe ich das falsche Blattl da, genau, der Josef, der Sohn des Trostes, so gut wie der wollten sie auch dastehen und haben nur einen Teil dieses Verkaufserlöses hin, was auch nicht das Problem war, sondern das Problem war, dass sie gesagt haben und so getan haben, als war das alles. Und der Petrus geht da genau auf den Punkt ein und sagt, ihr hättet es ruhig verkaufen können und behalten, es hätte euch niemand einen Vorwurf gemacht. Aber ihr habt nicht uns betrogen als Menschen, sondern Gottes Geist. Ja, das sagt er jetzt so, weil Gottes Geist ihm das natürlich gezeigt hat. Und auch wie die Frau dann kommt, macht er das ganz klar, ob sie das weiß. Er fragt sie, war das der gesamte Preis? Seht ihr, das ist das Einzige, was er redet mit ihr. Also es ist wirklich eine ernste Sache, wenn man besser dastehen will, als man ist. Und Jesus hat gerade die frommen Leute, die gut dastehen wollen, so scharf kritisiert. Ich habe euch da drei Stellen ausgeschrieben, es sind nur ein paar Verse. Markus 12, Vers 38 bis 40. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren. Und sie beanspruchen, in den Synagogen und bei Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter sein. Und in Lukas Kapitel 18 bringt Jesus ein Beispiel und stellt an so einen, der so auf seine weiße Weste, auf seinen guten Ruf bedacht ist, stellt er ihn im Gegensatz zu einem Zöllner. Ein Zöllner ist dort ein Steuereinnehmer, die sind ja bei uns auch nicht beliebt, aber bei uns ist das wenigstens rechtlich in Ordnung, das Geschäft, die dürfen das, die sollen das. Aber in Israel, das von Rom besetzt war, da waren die Steuereintreiber, die waren die Kollaborateure, die haben mit den Römern zusammengearbeitet und die haben auch müssen für einen bestimmten Bezirk einen Betrag nach Rom abgeben und wie viel sie davon von den Leuten einkriegen, das war ihnen überlassen. Und das war natürlich ein Pfad, dort mehr zu nehmen und dann gut zu leben davon. Also die haben nicht umsonst einen schlechteren Ruf gehabt wie unsere Finanzbeamten, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das stellt er da im Gegensatz. Lukas 18, Vers 9. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten und die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereinnehmer da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Das kann sein, dass das alles gestimmt hat. Aber er ist dort gestanden, die Gebete sind laut gesprochen worden. Gell? Er steht dort und betet es laut. Und schaut hinter zu dem und sagt, nicht so wie der. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Und dann sagt Jesus zu denen, denen er das erzählt, ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein von Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt und die Demütigen aber werden geehrt werden. Und in Matthäus Kapitel 23 gibt es ein ganzes Kapitel, wo Jesus Wehe ausruft über die Schriftgelehrten und über die Heuchler der Zeit damals. Ja. Die gut dastehen wollen, die anderen anleiten wollen. Ich lese euch aus Matthäus 23 nur ein paar Verse. Ich habe sie euch auch hergeschrieben. Gibt es keinen Beamer heute? Nicht? Du hast keine Folie gekriegt. Aha. Ich habe es dem Ernst geschickt, weil der Ernst im Plan war. Oje, ja, dann müssen wir ohne Folie weitermachen. Also, das war jetzt für die, die vielleicht das notieren wollen, das war Markus 12, 38 bis 40 und Lukas 18, 9 bis 14. Und jetzt aus dem Kapitel 23 von Matthäus lese ich euch die Verse 5, 6 und 7, wo Jesus eben mehrere Wehe spricht über diese Schriftgelehrten und sagt, alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Am Arm tragen sie besonders große Gebetsriemen und sie haben extra lange Fransen an ihren Gewändern. Und wie sie es lieben, bei Festessen am Kopfende des Tisches auf dem Ehrenplatz zu sitzen und in den Synagogen auf den besten Plätzen. Sie genießen die Beachtung, die ihnen auf der Straße zuteil wird. Besonders gern mögen sie es, wenn man sie mit Rabbi, Lehrer anspricht. Und dann sagt er, wie schlimm wird es euch ergehen? Und dann möchte ich nur die zwei Verse noch lesen, 27 und 28. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß gedünchte Gräber, mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Also Jesus hat seine härtesten Worte, seine schlimmsten Verurteilungen, hat er nicht gehabt für die Prostituierten, für die Steuereintreiber, für alle, die wissen, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist, sondern er hat die schlimmsten Worte für die gehabt, die sich stolz hingestellt haben und gesagt haben, bei mir passt alles. Es ist doch arg und das sollte uns auch zu denken geben. Die haben gute und richtige Sachen getan, aber wie hat es in ihr Herz ausgeschaut? Wie stolz waren sie drauf? Wie gern haben sie sich gut hingestellt? Wie verachtet haben sie die anderen, die nicht so gut dagestanden sind? Und ich denke, auch wenn wir jetzt nicht in der Situation von Ananias und Sapphira sind, dass wir jetzt einen Acker verkaufen und dann mit dem angeben wollen, das können wir nachvollziehen. Dass man gut dastehen will, wenn man was Gutes gemacht hat, dass man sich freut, wenn das wer mitkriegt, dass man vielleicht sogar ein bisschen nachhilft, dass das wer mitkriegt, das kann man ja so, das kann man ja dort fallen lassen, da gibt es ja auch so WhatsApp-Status und ein Gespräch, kann man das draufbringen, also man wird doch gern gut angeschaut, für das, was man auch Gutes tut. Du hast ja was Gutes getan, oder? Jesus kritisiert das ganz scharf. Und in dem Fall jetzt, bei Ananias und Sapphira, ich fasse zusammen, was war ihre Sünde? Nicht, dass sie Besitz gehabt haben, nicht, dass sie ihn verkauft haben, nicht, dass sie was davon gespendet haben, sondern, dass sie sich hingestellt haben und gesagt haben, das war alles und etwas davon auf die Seiten getan haben. Warum, das ist der zweite Punkt jetzt, warum so eine schnelle und harte Strafe? Also wir sehen das ja, die fallen ja unmittelbar tot um, nachdem sie mit dem konfrontiert werden. Und ich habe jetzt eine schlechte Nachricht für euch. Es gibt keine kleinen, harmlosen Sünden. Es gibt keine kleinen und harmlosen Sünden. Die Bibel ist da ganz klar, jede Sünde führt zum Tod. Und das hören wir nicht gern, weil das ist ja nicht so schlimm und da habe ich nicht anders kennen und da so bin ich halt und das waren die anderen, die mich dazu getrieben haben und was auch immer. Aber die Bibel macht da keinen Unterschied. Die Auswirkungen sind unterschiedlich, bitte, ob du jemanden umgebracht hast oder ob du nur schlecht denkst über ihn. Das Wort für Sünde in der Bibel, das ist Hamartia. Und Hamartia, das heißt, das Ziel ist verfehlt, Zielverfehlung. Wenn da ein Bogenschützenwettbewerb war, was der, haben sie nicht so wie im Fernsehen gehabt, oben so ein Inset, wo du die Zielscheiben schön groß siehst, sondern es war sicher ein gefährlicher Job, dass einer in der Nähe von der Zielscheibe stand. Und der hat da müssen schauen. Und dort haben sie nicht Punkte gehabt, sondern da ist nur darum gegangen, Treffer oder nicht. Und wenn jemand vorbeigeschossen hat, dann hat er Hamartia geschrien. Ziel verfehlt. Und den Spruch haben wir auch, gell, bei uns. Knopf vorbei ist auch daneben. Ja? Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Alles, wo du nicht Gottes Ansprüchen gerecht wirst. Und wir haben heute gesungen, heilig, vollkommen gerecht, vollkommen gut, verzehrendes Feuer. Wenn Gott das Leben ist und ich nicht ihm entsprich, nicht zu ihm passe, dann bleibt mir nur der Tod. Wenn ich das Leben verfehle, dann bin ich tot. Das steht schon ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose 2, Vers 17. Gott brachte den Menschen in den Garten Eden, er soll ihn bewahren und bewahren. Er befahl dem Menschen, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, aber von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und das war von Anfang an so und das gilt. Wenn du die mit dem schwer tust, und das tut sich eigentlich jeder mit dem schwer, dass jede Sünde zum Tod führt, dann empfehle ich dir, Römer Kapitel 3 zu lesen. Der Paulus glaubt das ganz im Detail auseinander. Ich lese euch einzelne Verse jetzt aus dem, und das ist heute auch schon der vorletzte Text, den ich heute lesen werde. Es wird nicht exzessiv da. Römer Kapitel 3, wer es aufschlagen möchte, ich lese ab Vers 9. Also, haben wir Juden denn nun den anderen Menschen gegenüber irgendeinen Vorteil? Nein, überhaupt keinen. Wir haben es ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle haben sie sich von Gott abgewandt. Alle sind sie für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Verse 19 und 20. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, umso deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt keine kleinen Sünden. Und jede Sünde führt zum Tod. Also das, was Ananias und Sapphira dort passiert ist, ich sage es jetzt einmal so ganz ungeschützt, das ist die gerechte Konsequenz und Strafe für jeden von uns. Aber man kann Ocker verkaufen und das Gold verrammeln. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die Bibel ist ja das Buch mit der guten Nachricht. Und es gibt auch die gute Nachricht. Wir lesen im Vers, auch in dem Römerbrief, ja. Jetzt muss ich suchen. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Vers 24. Doch Gott, Er klärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Können wir nun stolz darauf sein, Vers 27, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Das ist die Kernaussage von dem Römer 3. Wir können gut leben und wir können uns bemühen und wir können uns die Haxen ausreißen und wir können uns auch hinstellen und dafür bewundern lassen, was wir geschafft haben. Aber das reicht nicht, weil jede, also kleinste Sünde, eine Zielverfehlung ist. Und wenn wir das Ziel verfehlen, dann schießt man am Leben vorbei. Aber jemand hat es geschafft. Einer ist gekommen, der hat es geschafft. Jesus hat ein Leben geführt, das komplett ohne Sünde war. Er war der Einzige, wo es nie eine Zielverfehlung gegeben hat. Und das Besondere ist, dadurch, dass er Gottes Sohn ist, gilt das jetzt auch für uns. Ist er nicht nur für sich selber ans Kreuz gegangen, weil er hat keine Schuld gehabt, sondern er ist mit unserer Schuld ans Kreuz gegangen. Das ist die gute Nachricht. Und wenn wir uns jetzt Ananias und Sapphira anschauen und die Situation, warum passiert sowas heute nicht mehr? Es gibt ja heute auch viele Leute, die heucheln oder sich besser hinstellen oder gut dastehen wollen. Warum fallen die nicht tot um? Und dann kann ich nur sagen, sind wir froh, dass es so ist. Sonst war schon ein paar Mal die Rettung da gewesen. Ja, aber die Rettung hat eh nichts mehr zum Retten dann. Sind wir doch dankbar, dass es so ist. Das ist nicht ein Zeichen, dass es Gott nicht mehr gibt, sondern es ist ein Zeichen, dass Gott gnädig ist. Dort, in der ersten Phase, wo die Gemeinde frisch anfängt, dort war es Gott so wichtig, dass dort keine Heuchelei aufkommt, dass er so eingegriffen hat. Und es war so wichtig, dass wir das auch in die Bibel stehen kriegen, dass wir das auch lesen können. Und ich hoffe, das ist euch nicht egal und ihr sagt, oh, das ist ja schon lange her, weil das ist Gottes Wort und das gilt heute genauso noch. Also es war eine besondere Situation, wo Gott so scharf eingegriffen hat. Während den Anfängen vielleicht kann man dazu sagen, sind wir froh, dass es heute nicht so ist. Ich stehe auch gern gut da. Es ist schlimm. Sind wir froh. Die Urgemeinde war sehr exponiert, alle haben geschaut, was dort los ist. Und der sagt sich auch, was die Folgen davon sind. Und das ist halt mein dritter Punkt. Was war die Folge von diesem dramatischen Ereignis? Die Folge war Furcht und Respekt vor Gott, aber auch Wachstum der Gemeinde. Ich lese in Apostelgeschichte 5 jetzt in unserem Text, den Vers 11. Furcht überkam die gesamte Gemeinde. Und auch alle anderen, die davon erfuhren. Jetzt weiter. Währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Und jetzt hört es zu. Doch niemand sonst wagte, sich ihnen anzuschließen. Obwohl sie bei allen hoch geachtet waren. Ja? Niemand sonst wagte es, sich ihnen anzuschließen. Niemand sonst. Also die haben keine Mitläufer gehabt. Boah, das ist cool, da geht's ab, da gehe ich mit. Da passieren die tollsten Sachen. Ich laufe da mit. Das hat sich keiner getraut. Weil die haben gesehen, wie es denen geht, die auch wirklich dazukehren, wenn sie eben zum Beispiel Heuchelei betreiben. Gell? Also es war doch keine Volkskirche, wo man einfach so dazukehrt, weil man halt in der Familie aufgewachsen ist. Da hat es keine Mitläufer gegeben, die halt einmal geschaut haben und gesagt haben, ja, ich gehöre auch dazu. Wer soll das Gegenteil behaupten? Ja? Die haben Angst gehabt rund um die Leute. Die haben gesehen, das ist was Ehrliches, das ist was Heiliges. Da kann ich nicht einfach so mitmarschieren. Aber, Vers 14, immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Das heißt, das Wachstum der Gemeinde ist dadurch überhaupt nicht eingeschränkt worden. Die rundum alle haben Respekt gehabt, dass sie sich dazustellen. Aber die gläubig waren, sind, die haben das verstanden. Sie sind jetzt aufgenommen. Ihre Schuld ist von Gott vergeben. die dürfen sich dazu stellen. Und das haben wir heute auch gesungen. Ja? Gnade und Wahrheit. Ja? Ich stelle mich in dein Licht. Ich halte dort aus durch Gnade, denn du verdammst mich nicht. Wir sind nicht besser wie die anderen rund um uns in Wirklichkeit. Aber wir haben eine Rechtfertigung. Jesus hat unsere Schuld getragen. Deswegen trifft die Strafe uns nicht. Lies dann vielleicht noch weiter. Die letzten zwei Verse von unserem Text. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle wurden geheilt. Also es steht da nicht da, dass der Schatten sie geheilt hat. Es steht da, dass die Leute das gehofft haben, dass das so sein wird. Aber sie, so wie bei Jesus, die Leute sind herbeigeströmt und haben Heilung gesucht und haben sie auch gefunden. Es sind viele Heilungswunder passiert, wie bei Jesus. Es ist ein wahrer Bericht, es ist sicher so passiert. Es steht aber auch nirgends, dass wir das so machen sollen, also dass wir durch die Stadt spazieren sollen und schauen, dass es auf möglichst viele unserer Schatten fällt. Die Anweisung haben wir da nicht, aber es ist ganz sicher so passiert. Also es ist wahr, aber es ist nicht eine Lehre der Apostel für uns, dass wir das jetzt dann tun sollen. Den Unterschied wollen wir in der Apostelgeschichte immer machen, weil es ist ein wahres geschichtliches Buch, aber kein Lehrbuch. Was sind jetzt die Anwendungen für uns? Und mit dem möchte ich jetzt dann auch schließen. Zwar ganz praktische Sachen. Das erste vielleicht jetzt nicht. Das erste ist, ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott und seine Gebote unseren Respekt und unsere Ehrfurcht brauchen. Wir dürfen Papa zu Gott sagen. Aber das ist ein gewaltiges Vorrecht, ja. Es ist so ein großer und mächtiger Vorteil. Es ist ein Wunder, dass er uns liebt und dass er sich bis zu uns runtergebeugt hat. Aber deswegen ist er nicht unser Kumpel. Und das in der Versuchung sind wir dort und da, weil wir Gott in seiner Größe und seiner Herrlichkeit auch gar nicht so erfassen können. Ja? Wir ziehen ihn und zu uns runter. Aber dann machen wir ihn klein. Ein Gott, der unser Kumpel ist, er kann uns genauso wenig helfen wie unser Kumpel. Was habe ich? Von einem Gott, der so ist wie ich, brauche ich nicht. Gott ist heilig, wie wir heute gesungen haben. Vollkommen gerecht und vollkommen gut. Das soll man nicht vergessen. Und das Zweite ist, dass wenn wir spenden, und es ist gut, dass wir was spenden, und ich freue mich auch, dass ihr auch der Gemeinde spendet und wir das erhalten können, wenn ihr was spendet, dann macht es am besten anonym. Ihr könnt das in ein Kuvert tun und zukleben, es muss ja kein Name draufstehen. Bargeld ist zum Glück noch ohne Marschall und haut das in das Körbchen ein, wenn ihr zum Beispiel einen größeren Betrag der Gemeinde geben wollt oder auch irgendwo anders hin. Man kann das auch überweisen und muss dort nichts aufschreiben. Unser Kassier verratet das niemanden anderen und da bin ich dankbar dafür. Wir wissen das dann nicht, aber du stehst dann nicht in der Versuchung, dich damit zu brüsten. Ja? In deinem Herzen kannst du es immer noch tun, aber zumindest für die Leute bewundern lassen, so wie dass du jetzt daherkommst und da auf die Bühne her die 50er auserzählst, das ist vielleicht besser, wenn das nicht so ist. Gell? Also wenn ihr was geben wollt, tut es gern und mit fröhlichem Herzen, aber macht es nicht so, dass ihr euch damit in den Mittelpunkt stellt. Und Jesus hat das auch, und das ist die letzte Bibelstelle für heute, in Matthäus 6 dort in seiner Bergpredigt auch ganz klar gemacht. Ich lese euch die Verse 1 bis 4. Nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was die rechte tut. Das ist ein schönes Bild. Die eine Hand soll das eine schmeißen und nicht einmal die andere Hand soll was wissen davon. Das sagt Jesus. Und auch in Vers 16, noch ein weiter von Kapitel 6, sagt er, wenn er fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet umhergehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasch dir dein Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, der wird dich dafür belohnen. So sieht das Jesus. Wir brauchen nicht heilen. Wir haben die Freiheit, ehrlich zu sein. Wir dürfen ehrlich sein. Vor Gott, aber auch voreinander, vor unseren Geschwistern. Stellt euch vor, der König David, wie ehrlich der gewesen ist, was der in die Psalmen geschrieben hat, was der alles falsch gemacht hat. Und über das hat er offen gesprochen. Und die Psalmen, das war nicht irgendwo ein Gedichtband, der dann in irgendeiner Bibliothek gestanden ist. Hallo, das haben sie im Gottesdienst vorgesungen mit der Pauken und Trompeten, was der gedichtet hat. Ja? Sein Ehebruch, der ist öffentlich noch zuerst nicht. Zuerst hat er das versteckt und den Uriah wollen aus dem Weg rammen und alles. Aber wie ihn dann der Prophet Gottes konfrontiert hat und er aufgeben hat und gesagt hat, ja Herr, ich habe falsch getan, dann hat er einen Psalm drüber geschrieben. Und Gott gepriesen dafür, dass er gnädig ist. Und der Psalm ist im Gottesdienst vorgesungen worden von den Sängern. Gebt euch das. Der hat das verstanden. Wir dürfen ehrlich sein voreinander. Und mit dem Bild möchte ich jetzt schließen. Wenn wir gut dastehen wollen, dann bemühen wir uns um eine weiße Westen. Gell? Dann haben wir so eine Westen und alles, was da umpotzt, das versuchen wir zu sauber kriegen und vielleicht so einnahmen, dass man es nicht sieht und vielleicht so hinstellen, dass man nicht die Rückseiten sieht von der weißen Westen. Das ist, wenn wir gut dastehen wollen. Aber Gott schenkt uns, und wir lesen es in der Bibel, in der Offenbarung und auch an anderen Stellen, wenn wir zum Hochzeitsmahl des Lammes kommen, dann schenkt er uns ein Hochzeitskleid. Das ist keine weiße Weste, weil die weiße Weste geht eh nicht so weit oben. Das ist ein Kleid, das geht von da bis ganz unten. Da sieht man nicht einmal die Füße mehr. Da muss man vorsichtig gehen, würdevoll. Ein Hochzeitskleid, und das ist ein Geschenk. Das ist nämlich die Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt. Und das Paradoxe ist, es heißt, es ist im Blut des Lammes gewaschen. Also man wascht nichts mit Blut, aber Sünden werden mit Blut gewaschen. Das heißt, wir brauchen keine weiße Westen voreinander. Wir bekommen von Gott ein weißes Hochzeitskleid. Wen das interessiert, es gibt Bibelstellen dazu, ich lese es jetzt nicht vor, aber mit dem Bild möchte ich schließen. Wir brauchen nicht heucheln voreinander. Wir dürfen ehrlich sein, weil das, was uns vor Gott reinmacht, das sind nicht unsere Bemühungen, unsere weißen Westen. Das ist das Hochzeitskleid des Lammes. Und da steht sogar, dass jemand zum großen Hochzeitsmahl in ein Gleichnis mit seinem eigenen Kleid gekommen ist. Den haben sie hochkant rausgeschmissen. Du kommst nur mit dem Hochzeitskleid des Lammes zur Hochzeit. Danke, Herr, dass das wahr ist. Und dass du genug von denen hast, dass dein Opferblut das Waschmittel ist, was uns reinigt. Dass wir deswegen vor dir stehen dürfen, weil wir gereinigt sind. Nicht unsere eigene weiße Westen putzen und polieren, so wie das Ananias und Sapphira tun wollten. Ich möchte so um Vergebung bitten, wo wir unseren eigenen Ruhm, auf unseren Ruf schauen und wo wir nicht dir die Ehre geben. Alle guten Taten, die wir nur tun können, Herr, hast du vorbereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen. Es sind nicht unsere, es sind deine Geschenke für ein Leben, aus dem dein Licht leuchtet. Wir bitten dich darum, dass wir das mehr verstehen und einfach aufgeben, gut dastehen zu wollen, wenn wir wissen, dass du uns erst und dass du uns rein hinstellst. Ohne Runzeln und Flecken, wie es in der Offenbarung steht, so wirst du der Gemeinde einmal für dich stellen. Und auch wenn das heute noch nicht vollkommen ist, so dürfen wir trotzdem vertrauen, dass deine Zusagen gelten, Herr, und wir danken dir dafür. Amen.